Damen und Herren, ich begrüße Sie zum heutigen Vortrag in der Reihe 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil. Mit ganz besonders großer Freude begrüße ich den Vortragenden des heutigen Nachmittags, Herrn Professor Jörg Splett. Jörg Splett ist, wie Sie wissen, einer der bekanntesten und renommiertesten katholischen Philosophen der Gegenwart. Es ist daher nicht nötig, Ihnen Kollegen Splett vorzustellen, zumal nicht hier in München. Und es ist völlig unmöglich, sein wissenschaftliches Œuvre auch nur annähernd aufzuzählen. Splett hat an die 30 Monographien veröffentlicht, vor allem zu Fragen der Gotteslehre und Anthropologie. Und die Anzahl der von ihm verfassten Aufsätze und Artikel beträgt aktuell, man höre und staune, 777. Das ist erstaunlich. Das ist beneidenswert. Jörg Splett lehrte über 3 Jahrzehnte Philosophie in Frankfurt, St. Georgen und an der Hochschule für Philosophie, zunächst am Bergmannskolleg noch und später dann in der Kaulbachstraße. Und wie ich gerade hörte, ist er immer noch als Emeritus aktiv an beiden Orten. Splets akademische Lehrer waren Max Müller, bei dem er promoviert hat, und Karl Rahner, bei dem er hier an der LMU Assistent war. Und damit wären wir auch schon beim Thema des heutigen Nachmittags. Karl Rahner in München und beim Konzil. Ich schätze, es dürfte kaum einen Zeit- und Augenzeugen geben, der berufener wäre, über diese Epoche und Rahners Rolle im Besonderen zu sprechen. Lieber Herr Splett, ich heiße Sie herzlich willkommen an der LMU und ich muss gestehen, dass ich selten auf einen Vortrag neugieriger und gespannter war.
Erstens herzlichen Dank für die Einladung zu diesem ganzen Unternehmen. Zweitens, lieber Kreiner, herzlichen Dank für die liebevolle Einführung. Ja, mit dem viel geschriebenen Sachen. Mein Vater pflegte zu sagen, es gibt Leute, die können die Tinte nicht halten, weil der immer Angst hatte, ich würde hochmütig. Ob ich nun der wirklich Berufene bin, ich würde eher sagen, ich bin die zweite Wahl, denn ich bin ja nur Philosoph und war ja auch der zweite Assistent. Rahner brachte ja aus Rom Karl Lehmann mit für die Theologie und dann wollte er eben, weil der Lehrstuhl in der philosophischen Fakultät war, noch einen Philosophen haben und da ist die Wahl auf mich gefallen. Ich war sehr beglückt darüber, denn ich hatte in meinem kleinen Studentenzimmer immer schon sein Foto an der Wand hängen. Im Nebenfach hatte ich Fundamentaltheologie bei Fries und ich möchte vorweg sagen, in den 3 Jahren, die ich bei ihm habe erarbeiten dürfen, ist meine Hochachtung, mein Respekt und meine Zuneigung zu ihm nicht geringer geworden. Rahner war hier für München übrigens auch erst die zweite Wahl. Zunächst hatte ja Guardini diesen Lehrstuhl und ad personam, er hat sich ja nicht engagiert in den Fakultätsarbeiten. Dann der Gedanke nach seinem Aufhören, die Frage, Geld war damals noch eher da, dass man das institutionalisiert und größer ausbaut. Und da war es zuerst so, dass die Balthasar-Partei, um das so auszudrücken, sich eher durchgesetzt hat und bei ihm angefragt hat. Aber Hans-Urs von Balthasar sagte, er habe eine andere Sendung als eben die Arbeit an der Fakultät. Und hat das dankend abgelehnt und darauf wurde dann Karl Rahner gerufen. Ich studierte damals hier noch, wie gesagt, in der Fundamentaltheologie bei Fries. Er hat im Juni 62 war er eingeladen, hier von der Theologischen Fakultät zu einer Gastvorlesung. Und er hat gesprochen über die Möglichkeit des Glaubens heute. Und ich entsinne mich am nächsten Tag, also das war am Wochenende gewesen, und am Montag, eine Reihe der theologischen Lehrer waren doch ziemlich empört und sagen, wofür kommt der her und hält uns einen Vortrag, wo der Inhalt eigentlich nur der ist, ich bin katholisch aufgewachsen und habe nicht genügend Gründe gehabt, das zu wechseln. Haben gesagt, dafür muss eigentlich da jetzt nicht einer kommen und uns einen Vortrag halten. Tatsächlich ist der Text, und ich möchte eigentlich jeden, der sich da etwas mehr interessiert, darauf hinweisen, es einfach mal nachzulesen. Das ist der erste große Beitrag im 5. Band der Schriften zur Theologie unter dem Titel eben über die Möglichkeit des Glaubens heute. Warum weise ich da so darauf hin? Es gibt Leute, die sagen, bei Rahner gäbe es einen merkwürdigen Riss zwischen den rein spirituellen Texten, die er geschrieben hat, und auf der anderen Seite den hochspekulativen theologischen. Das sei bei ihm nicht so verbunden wie etwa eben bei seinem Freund und späteren, also eben auch nochmal Gegner, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein bisschen doch, Hans-Urs von Balthasar. Und dieser lange Text, dieser erste Aufsatz im 5. Band, ist ein ganz großartiges Muster für die unmittelbare Verbindung sowohl der spekulativen Tiefe wie eben der spirituellen Vermittlung. Er setzt dort tatsächlich so ein, dass er sagt, das Erste ist, man wächst also in einem Glauben auf und dann muss man zwingende Gründe haben, sagt er, ihn zu wechseln, und die habe er bis jetzt nicht gefunden. Und da macht er sich Gedanken, woher gibt's eigentlich die Einwände gegen das Christentum und gegen den Glauben und die Kirche. Und dann sagt er, er habe festgestellt bei dem Gespräch mit den Leuten, dass die normalen theoretischen Gründe eigentlich eher vorgeschoben sind. Und dass der eigentliche Grund die Finsternis des Lebens ist. Also das ist der eigentliche Gegengrund gegen den Glauben an Gott und gegen die kirchliche Botschaft. Das sei das eigentlichste Argument, das Leben in diesen Finsternissen. Das war also ein Punkt. Und andererseits jetzt auch hier wieder die Frage, die Anfechtungen, die aus dieser Situation entspringen, wie weit ist denen zu folgen oder nicht? Und dann war sein nächster Gedanke zu sagen, das hat er damals so einfach so ungeniert gesagt, die christliche Botschaft ist überhaupt mit keiner anderen zu vergleichen. Man kann nicht davon ausgehen und sagen, das Christentum sei eine Religion neben anderen, sondern in seinen Grundgeheimnissen sei das die eigentliche und letzte mögliche Antwort auf die ganze Finsternis des Lebens. Und diese drei Grundgeheimnisse sind erst einmal die Trinität, also dass Gott nicht einfach nur ein Eines ist. Später lässt er das ja ein bisschen beiseite und redet immer so vom unbegreiflichen Geheimnis und von der Nacht, die dorthin gehört. Er sagt die Trinität. Zweitens die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes oder noch schärfer gesagt die Fleischwerdung Gottes, nicht gegenüber den Vorbehalten, gegenüber der Leiblichkeit im Allgemeinen und nochmal der menschlichen im Besonderen. Und an dritter Stelle dann der Geist, die Gnade, die führt, wo er dann wieder neu zu bedenken gegeben hat, auch den Begriff der ungeschaffenen Gnade. Also dass wir nicht bloß also die Gnade als ein Aspekt an uns, als ein Akzidenz, wie man dann in der metaphysischen Sprache sagte, sieht, sondern es ist wirklich die Gegenwart des Geistes selber in uns. Wir sind Tempel des Geistes, das ist das, was er hier sagt. Also diese drei Punkte. Und er sagt, es ist immer leichter gewesen, sich also in die eigene Lehre fallen zu lassen, als in den Abgrund dieses seligen Geheimnisses. Das war also für ihn so der Kern dieser Anfechtung. Er sagt, wenn ich angesichts dieser Finsternisse des Lebens, wo wir an alle möglichen leiden und natürlich am meisten an uns selbst, wo das also einerseits also so drin sitzt, sagt er, auf der anderen Seite fällt es eben leichter, sich auch da hinein fallen zu lassen, in Selbstmitleid und dergleichen, während es darauf ankäme, sich in den Abgrund dieses, und dann sagt er, seligen Geheimnisses fallen zu lassen, dass das hier hingehört. Also dieser Ruf auf Jesus von Nazareth, darum geht es eigentlich, dass das hier aufgenommen werden müsste. Sodass ich jetzt im nächsten Schritt erst einmal noch kurz etwas zu Rainer selber sagen möchte. Wie gesagt, ich habe ihn vorher schon gekannt und habe ihn dann ja in den 3 Jahren noch mal näher kennengelernt. Ich stelle ihn nicht vor, sondern ich will nur 3 Punkte benennen, von denen ich finde, dass sie besonders wichtig zu sein scheinen. Das erste ist, was uns damals und bis heute eigentlich fasziniert hat, sein Denkmut. In jedem von uns rühren sich Fragen, die man eigentlich nicht so recht zulassen möchte, weil man nämlich nicht weiß, wohin das führt. Das gilt im Blick auf gesellschaftliche Konventionen, auf ethische Überzeugungen, das Bild von Welt und Leben, nicht zuletzt für den Glauben. Man lässt manche Dinge ein bisschen beiseite, wenn man sagt, wenn ich mich da wirklich drauf einlasse, was kommt dann vielleicht hinterher heraus? Und es war einfach faszinierend, Rainer zu erleben, oft mit angehaltenem Atem, wie er aussprach, was man kaum zu denken wagte, und dann sich in das Problem vertiefte, sich gleichsam da hineinbohrte. Hier bei uns sind ja die Hörsäle anders. In Innsbruck haben die zum Teil ja noch die alten Barockräume und dann hängen da noch so die Gardinen. Und dann stand er so an der Gardine und drehte so die Troddeln und redete vor sich hin. Und wir hielten den Atem an. Kommt er bei dem dicken Brett auch irgendwie auf der anderen Seite wieder raus? Und er kam. Also bis zu dem Punkt, wo also dann wir Hörer wieder beim alten Glaubenssatz waren, aber im neuen Licht. Das ist den heutigen jungen Leuten gar nicht mehr zu vermitteln, weil die ja diese Last und vorher diese Probleme gar nicht mehr gekannt haben. Es hat sich ja alles das schon geändert. Aber zunächst diese festgeordnete Form der Scholastik und der Ordnung und dann dieser Ding, sich einfach das Durchdenken und in ganz neuer Form leuchtete das auf und man selbst fand sich darin verstanden und daheim. Das gilt besonders für die früheren Jahre, innertheologisch, aber es gehörte, die Fragen, die damals waren, waren das Verhältnis von Natur und Gnade, die Mariendogmen, die vielen Messen und das eine Opfer Christi, ein scheinbares Randproblem wie den Ablass, es spielt gar keine Rolle, oder Fragen der Praxis, Heiligenverehrung, Herz-Jesu-Andacht, Danksagung nach der Messe, die Hilfe und die Befreiung, die wir dabei erfahren haben, lässt sich heute, wie gesagt, kaum noch nachvollziehen, weil wir in einer Offenheit leben, die sich ja zum Teil schon in Kontur- und Strukturverlust umgeschlagen hat. Und dieser Mut, der ist Rainer geblieben. Ich nenne nur den letzten umstrittenen, mit Heinrich Fries erarbeiteten Vorschlag zur Vereinigung der Kirchen, der auch nicht viel Beifall von amtlicher Stelle damals geerntet haben, die beiden Autoren. In diesem Mut war wirksam, was ich zweitens nennen möchte und was nun auch nach außen von großer Wirkung gewesen ist, nämlich die entschiedene Wende zum Menschen. Das ist zunächst ganz konkret und alltäglich gemeint. Bei aller Arbeitsbeanspruchung und bei der Höhe und Abstraktheit seiner Spekulation ging Pater Rainer in einer Schlichtheit und Direktheit auf die Menschen zu, der immer wieder überraschte und beglückte. Er selber nannte sich Pater Rainer und so nenne ich ihn auch. Mit Recht schreiben die Innsbrucker Patres auf dem Totenzettel: persönliche Bescheidenheit, eine Vorliebe für einfache und arme Menschen und für die Jugend. Ein tiefer und redlicher Glaube und standhaftes Eintreten für Wahrheit und Gerechtigkeit bleiben denen im Gedächtnis, die ihn gekannt haben. Das ist wirklich das, was hineingehört. Also auf der einen Seite diese hochspekulative Situation und andererseits diese unglaubliche Menschlichkeit. Immer so ein bisschen brummig, das ist schon wahr. Durch diese Zukehr zum Menschen, das kennzeichnet also auch sein Denken, so wie er mutig weiterdachte, weil er wusste, dass es keine doppelte Wahrheit gibt. Redliches Denken also immer auf das eine Wahre zugeht. So konnte er sich auch ganz auf den Menschen, auf die Wirklichkeit von Geist und Freiheit einlassen, weil deren innere Dynamik selber auf den Ursprung führt, dem sie sich verdankt. Das hat Rainer von Maréchal aufgenommen. Dieses Eindringen in die Grundstrukturen des Menschseins und seiner wesentlichen Vollzüge, also die Erarbeitung dieser, wie er sagte, transzendentalen anthropologischen Theologie, also die Grundstrukturen, die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit. Die Existenz des Menschen mit ihren Abgründen, zeigt sich als ein Geheimnis, das unsere Alltagsvorstellung von uns und unseren Zielen verwandelt. Und hier zeigt sich ein prinzipielles Ungenügen an allem Erreichbaren, ja nur Erdenklichen, wenn man es wagt, sich dem zu stellen und es nicht durch innerweltliche Projekte und politische Utopien zu verdecken. Und in diesem Ungenügen an allem Greiflichen, er nannte das das Kategoriale, Kategorien heißt auf den Kopf zusagen. Er verwandte also kategorial als Wort für das, was man umschreibt, beschreibt, festlegen kann. Und demgegenüber transzendental, überstieglich, das, was dann darüber hinausgeht. Also zum Beispiel bei der Nächstenliebe, kategorial sind die einzelnen Taten und Worte, transzendental ist das Lieben selber. Oder anders wieder ausgedrückt, unsere zwischenmenschlichen Verhältnisse sind das Kategoriale, sagt er, und transzendental steht dahinter, dass das die Weise ist, wie wir die Gottesliebe leben. Auf Gott hin und von Gott her. Also dieser Ausgriff, der da im Menschen drinsteckt, dieser Vorgriff, auch wenn er sich um irdische Dinge kümmert, zielt auf ein unbegreifliches Ergreifendes, das Rahner das Geheimnis nannte. Und immer wieder bei dem eigentlichen Namen, den wir dafür haben, Gott. Was er nicht gesagt hat und was ich gleich sagen möchte, Klammer auf, dass das Wort Geheimnis ja das Gegenteil von Rätsel ist. Pater Rahner hat immer so betont, das dunkle Geheimnis und das ungreifbare Geheimnis. Ich sage, ungreifbar ist ein Geheimnis ja nur für den, der es greifen will. So wie Josef Pieper immer davon redete, vom unaustrinkbaren Licht. Ich habe ihn öfter gefragt, sage ich, warum unaustrinkbar? Haben Sie schon mal von der unaustrinkbaren Dusche geredet? Nö, kein Mensch sagt das, weil niemand die austrinken will. Nicht? Man steht unter Gottes Güssen, ein Teil fließt einem im Mund und das andere fließt über einen weg. So heißt es im Psalm, nicht? Dass wir da unter seinen Güssen stehen. Warum soll ich da untrinkbar reden? Also, Geheimnis unbegreiflich. Das Wort Geheimnis, ge, Sammelsilbe, ge, ein Haufen Tiere heißt Getier, ein Haufen Berge heißt Gebirge, ne? Ge. Am Ende Nis. Nis ist so wie Heid. Düsternis ist es düster, Ödnis ist es öde und in der Mitte steht Heim. Geheimnis. Geheimnis heißt versammelt daheim sein. Das heißt Geheimnis. Dass man also da drinnen ist und umgreifen kann man es, begreifen kann man es deswegen nicht, weil es uns umgreift. Was wir in die Tasche stecken können, ist nicht unsere Heimat. Dem sind wir ja Heimat. Kommt darauf an, wer uns in die Tasche steckt, ne? Müsste man gucken. Also, Geheimnis, versammelt daheim sein. Das Gegenteil von Rätsel oder Bedrohlichkeit oder was auch immer. Also, Rahner zeigt den Menschen, so der Titel seines frühen Hauptwerks, als Hörer des Wortes, horchend auf ein mögliches, erhofftes Heilswort Gottes. Und damit ist das gesagt, was ich als Drittes nennen möchte. Um den Menschen ging es nämlich Rahner, weil es Gott um den Menschen geht. Und um den Menschen ging es ihm, insofern er an ihm den Grundwillen aufdeckt, dass es um Gott zu gehen hat. Vor allen Dingen in seinen letzten Lebensjahren hat er das immer wieder in Interviews gesagt und nach meiner Beobachtung hat es kaum durchgeschlagen, dass er immer wieder sagt, man nennt mich einen anthropozentrischen Theologen und das sind halt so Benennungen, aber in Wirklichkeit geht es mir darum, dass es um Gott zu gehen hat. Das steht eigentlich an und ich möchte einer sein, der ruft Gott an erster Stelle und hat das der Kirche vorgehalten, dass es so aussieht, als ginge es um den Menschen, während es doch den Menschen um Gott zu gehen hat. Hier ist Gott für uns da, spätestens im Himmel sind wir dann endlich für Gott da, hoffenbar. Aber man kann das ja schon ein bisschen hier anfangen, dann fängt nämlich vielleicht der Himmel auch schon hier ein bisschen an. Das wäre die Frage. Also wie sieht das eigentlich aus? Hat es nicht in erster Linie um ihn zu gehen? Sowas hat schon der alte Platon gesagt, nicht? Dass Gott allein allen seligen Ernstes wert ist. So dieser Gedanke, der dort hingehört. Und das, finde ich, kann man nachlesen in seinen Interviews, gerade der letzten Jahre, aber man liest es sonst nicht allzu oft in den normalen Darstellungen über ihn und in den Nachworten und Nachrufen und dergleichen. Also bei allem innerweltlichen Engagement, nicht bloß um den Menschen und ihr Wohl, geht es eigentlich darum, dass der Wahrheit die Ehre gegeben wird, dass es ihnen um Gott geht. Dass alles das, das Glück und die Gerechtigkeit, alles das sind Pseudonyme für das Reich Gottes. dass das dorthin gehört. Und diese Wirklichkeit bekennt der Christ als Gott und Vater Jesu Christi. Das ist es, was also Rana auch mit der so oft kritisierten Rede von den anonymen Christen gemeint hat. Das Wort ist ja wirklich falsch. Er hat es auch selber gesagt, aber er hat es dann halt auch nicht mehr geändert. Denn bei anonym ist ja so, dass man selber weiß, wie man heißt, nur die anderen wissen es nicht, nicht. Hier geht es darum, dass die Leute das nicht wissen, sondern nur der Pater Rana. Oder eben wir. Nicht? Und insofern ist das natürlich nicht glücklich. Ich finde, richtiger wäre, ich lehne mich immer an das Wort von Viktor Frankl an und sage, unbewusste Christen. Was ist sein Gedanke? Der will nicht sagen, es kommt nicht auf den Glauben an, die Hauptsache, man benimmt sich anständig, sondern sein Gedanke war der, wenn jemand auf die Dauer sich anständig benimmt, kann er das nur aus der Gnade Gottes? Das sind dogmatische Aussagen. Kann er das nur aus der Gnade Gottes, die immer die Gnade des Vaters Jesu Christi ist und die durch Christus für uns da ist. Zu dieser Gnade gehört aber auch immer eine Erkenntnisdimension, die man jetzt im allgemeinsten Sinn Glaube nennen kann. Und von diesem Glauben gibt es zwei Gestalten. Das eine ist der explizite, ausdrückliche Glaube, der eben an Sätze glaubt, Credo-Religion, der das übernimmt. Und auf der anderen Seite heißt Glaube ein Blick auf die Welt, wo man gewissermaßen mit den Augen des Vaters Jesu Christi auf die Welt und die Menschen blickt. Dass man daran Anteil hat. Also es muss ein Element des Glaubens und der Erhellung haben, um mit diesen Schriftworten fertig zu werden, dass wir nur ins Heil kommen durch den Glauben. Aber es muss eben nicht der explizite Glauben sein, sondern diese Grundhaltung, die sich verknüpft mit dem anständigen Leben. Ja, ist das so irgendwie deutlich? Wir können es ja auch hinterher noch diskutieren. Also, dass er das hier mit aufnimmt, sagt, es gehört wirklich hinzu, dieser Moment des Glaubens, aber eben ein Glaube, der nicht ein satzhafter sein muss, wenn das sich jemandem verschließt, warum auch immer, sondern dass es eben dieser Grund, dieses Ergriffensein von Gott und Christus ist und die Erleuchtung der Augen des Herzens, wie es im Epheserbrief heißt, aus denen man dann die Welt so sieht, dass man eben ihr auch helfen kann und ihr die eigentlichen Mörder bringen kann. So viel also zu Rana selber. Im nächsten Schritt möchte ich dann was sagen, also zu München. Als er hier kam, lief ja schon das Konzil und das dort hinein und seine Berufung hier hing ja auch nochmal damit zusammen. Zum Konzil vorweg nur eine Bemerkung von Kardinal Lehmann aus einem Interview, wo er sagt, was auf ihn einen so riesengroßen Eindruck gemacht habe, wie diese großen Theologen selbstlos waren und so loyal, dass sie jahrelang einen großen Teil ihrer wertvollen Zeit ganz selbstverständlich der Kirche zur Verfügung gestellt haben und sie dafür nicht zu schade waren. Einfach diese Arbeit, diese ganzen Mappen voll Änderungen seitens der Bischöfe, die dann eingearbeitet werden mussten in die Papiere, das Vervielfältigen, das Sitzen, unentwegte Arbeit von dort her. Das ist ja das, was dann auch Rana geschrieben hat an seinen Bruder. Vielleicht haben Sie das gelesen, einige von Ihnen in dem letzten Heft der Stimmen der Zeit, wo dort ein Aufsatz an seinen Bruder Hugo abgedruckt ist, wo er das so darstellt, sagt, das ist so eine allgemeine Suppe. Man kann nicht sagen, irgendwer kocht das. Man selber ist eigentlich auch weniger Koch als irgendein Bestandteil in der Suppe selber mit drin. So ist das auch irgendwie. Man macht einfach so seine Arbeit an seiner Stelle und jeder tut so seinen Teil dazu. Dingen, wo man sich durchsetzt und Dinge, wo man einfach so arbeitet und mal sieht, was dabei wird. Dass das hier gegeben ist und besteht und dass man dann sehen muss, was dabei herauskommt. Und da kommt immer was anderes raus, wie bei der Geschichte immer. Geschichte heißt, man könnte das negativ formulieren und sagen, Geschichte hat immer was mit Scheitern zu tun. Man hat was vor und herauskommt immer was ganz anderes, weil man selber ja nur ein Vektor ist. Und da kommen so viele andere Vektoren dazu, sodass natürlich nicht das rauskommt, was man da eigentlich vorgehabt hat. Deswegen liegt die Versuchung nahe, sich da zurückzuziehen in Splendid Isolation und sein eigenes Hauptwerk zu schreiben und solche Kernarbeit zu lassen. Aber gerade sich in dieser Weise zu engagieren und dort mitzutun in der Auseinandersetzung der Kräfte, die dort eine Rolle spielten. Gerufen, mitgenommen wurde er von Kardinal König. Und er hat am Anfang ja auch ganz deutlich zu ihm gesagt, ob das wohl das Richtige ist. Er stand noch unter einer Sonderzensur von Rom her. Baderana, das hatte zu tun einmal mit seinem Marienbuch und auch mit anderen Texten, wo es Schwierigkeiten gab. So dass er von dort, der das auch dem Kardinal König so gesagt hat, sagte, ob er da wirklich einen guten Griff tut mit ihm, das wird ihm selber vielleicht auch nicht helfen. Aber Kardinal König hat sich das nicht nehmen lassen, hat ihn mitgenommen und am Ende hat dann sogar, also die schreibt er selber, Kardinal König, durch diese unaufdringliche Art, die Baderana hatte seine guten Einwände und Gegenvorschläge, ragte er bald aus der Reihe der übrigen Konzilstheologen hervor und zerstreute schließlich auch die Bedenken von Kardinal Ottaviani. Das muss man schon mitsehen, so diese Spannung, die da drin steckte damals. Und die auf Rana zurückgehenden Verbesserungen der Textvorlagen oder Textänderungen haben eben im Ganzen ihren Eindruck nicht verfehlt, sodass er in dieser Weise hier mitgearbeitet hat. Sein besonderes Interesse galt der Mitarbeit an den verschiedenen Textvorlagen von Lumen Gentium, diesem zentralen Dokument des Konzils. Der Sekretär der vom Konzil gewählten Theologischen Kommission, Philips aus Löwen, der hat also besonders seine Mitarbeit geschätzt und ihn immer wieder mit herangezogen. Von den übrigen Konzilsdokumenten der Vorbereitung fanden naturgemäß dann die Vorlagen über die Religionsfreiheit natürlich und über das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen besonderes Interesse. Vorher ging es ja erstmal noch um die Gemeinschaft der Bischöfe, das war ja eins der Anliegen des Konzils, diese einseitige Festsetzung auf dem Primat des Papstes zu ergänzen. Und das stellte sich ja zunächst mal auch als schwierig heraus seitens der römischen Behörden, ist aber dann doch ein ganzes Stück weit geglückt. Die Frage ist, ob nicht die Priester zu kurz gekommen sind, aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Nicht, dass man sagt, das ist jedenfalls dort erstmal geschafft und gemacht worden in dieser Zusammenarbeit. Und König schreibt ja auch, dass noch während des Konzils Rana ihm auch eines Tages gestanden hat, dass er auch seine Angst vor Rom verloren habe. Inzwischen so sie, nein, auch das sind Leute und man kann schon mit denen arbeiten. Nicht, das ist ja so dieses deutsche römische Distanziertheit, die da ein bisschen eine Rolle spielt und auf beiden Seiten Probleme aufwirft. Das ist sicher der Fall nochmal. Also gerade in drei Konstitutionen, glaube ich, kann man so Rana am deutlichsten sehen, eben in Lumen Gentium, in dem Dei Verbum und dann nochmal in Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, um das so zu sagen, hat ihm, da war er selber auch eher noch am stärksten mit auch etwas distanziert. Er fand das zu positiv in der ganzen Formulierung, schon der Titel einfach, nicht Gaudium et Spes. Das ist übrigens auch ziemlich spät erst so geändert worden. Zuerst hieß es noch Gaudium et Luctus. Also es sind ja diese vier klassischen Affekte sind das, also Furcht und Hoffnung, Freude und Trauer. Und man muss ja vielleicht nicht gerade mit den Negativen anfangen, aber bloß mit den Positiven war vielleicht damals schon eigentlich etwas zu viel. Nicht? Sondern man hätte ja wenigstens ein Positiv, ein Negativ nehmen können. Nicht so, sagt er, das Ganze läuft etwas zu optimistisch und positiv. Aber man muss halt sehen, was man macht. Das Grundproblem, das haben Sie sicher schon wiederholt auch angesprochen hier, ist ja dieses, dass vor allen Dingen dann in der Fortsetzung unter dem neuen Papst das Bemühen war, möglichst mit einer Stimme zu reden, also große Mehrheiten zu finden. Und das war eben nur dadurch zu erreichen, dass eben jeder auf was verzichtete, was losließ, was hergab. Und das haben ja auch alle Gruppen gemacht, bis eben auf diese radikale Gruppe, um Lefebvre, der eben an keiner Stelle nachgegeben hat und deswegen ja auch hinterher dann eben sich in dieser Weise dann absentiert hat. Ne? Aber die anderen haben alle gesagt, wir bringen das irgendwo zusammen hin und dann stehen oft die Texte einigermaßen unverbunden nebeneinander. Deswegen waren an sich die Wirren, die dann hinterher kamen, schon ein ganzes Stück programmiert, indem nämlich die einen auf den Sätzen bestanden, die sie reingebracht hatten und die anderen auf den anderen. Und dann lief es dann eben so, wie es lief. Nur muss man auch das ja ein bisschen nüchterner angucken. Das ist dann eine Frage für die Historiker, dass das nach den früheren Konzilien auch nicht anders war. so ein Einschnitt, dass man nicht denkt, damit geht dann alles gleich neu los, sondern natürlich kommt dann erst hinterher dann so der Katzenjammer, so mit der Nacharbeit, es muss ja nicht immer gleich, also dann so eine pränatale Depression werden, aber dass so etwas da als Problem dann mit drinnen steckt, nicht, das ist eigentlich fast zu erwarten, wenn man das nüchtern anguckt, meine ich. Dass man also mit dazu sieht, zu sagen, dass man hier also kämpft, das zu nehmen, zum Teil vor allen Dingen ja gegen seinen Ordensbruder Tromp, der so wirklich gerade so diktatorisch so die alten Positionen durchsetzen wollte, das aufzunehmen und zu sagen, wie binden wir diese neuen Dinge ein, und bis hin so auf diesen einen schönen Satz, der dann immer zitiert wird, dass er hineingekommen ist, dass in der Tradition die Kirche weitergibt, was sie ist und hat. Gegenüber der Vorstellung, dass das bloß ein Depositum ist, ein Text, der einfach weitergereicht wird und möglichst rührt ihn niemand an, nicht? Sondern, nein, sie gibt weiter, was sie hat und ist, dass das hineingehört, was sie selber ist und alles, was sie glaubt. Die Kirche gibt weiter, also was sie selber ist, alles, was sie selber glaubt. Das wird weitergegeben und dann ist man aus dieser Frage mit dem Und oder mit der Schrift und der Tradition ein bisschen raus, sondern könnte dann vernünftig einfach von der Überlieferung reden. Das ist überhaupt ein Punkt, von dem ich mir so als Laie erlaube, das zu sagen. Ich fände es schön, wenn dieses Wort Überlieferung an all den Stellen aufträte, wo es hingehört. Wenn Sie zum Beispiel die Bubersche alttestamentliche Übersetzung sehen, die haben ja sehr stark so gearbeitet dort, dass sie immer dieselben Wurzeln auftauchen lassen, so wie das auch die Rabbinen, wenn die Bibel lesen, eben sehen, wenn da dieselbe Wurzel im zweiten Buch vorkommt, Mose, und dann hinterher nochmal irgendwo beim Propheten, dann hat das immer was zu bedeuten. Das muss man einfach zusammen sehen. Und so, wenn Sie denken, bis in die liturgischen Texte, es müsste überall, wo dort Tradere steht oder Paradidonai, müsste überliefern stehen. Nicht mal in der Nacht, da er verraten wurde und dann heißt es wieder ganz anders oder so. Man müsste das überall lesen, um zu begreifen, wer da alles überliefert. Judas überliefert, die hohen Priester überliefern, Pilatus überliefert, die Soldaten überliefern, Gott Vater überliefert, der Sohn überliefert sich selber, das Ganze wird dann uns überliefert. Immerfort müsste dasselbe Wort Überlieferung da stehen, damit man das also mitdächte. Und mit überlegte, was dort auftaucht, ne? Wenn man das nimmt. So ist an jeder Stelle anders übersetzt und man kriegt es gar nicht mit. Also wohl in den liturgischen Texten wie in den Schrifttexten, meine ich, wäre das eine Sache, die nötig wäre, das überall in dieser Form aufzunehmen, dass das dort da wäre. Also, dass das mit hineinkommt und dann sieht man auch, was eben Überlieferung nochmal bedeutet. Natürlich hat das auch einen Aspekt an Auslieferung. Hingabe hat immer auch einen Aspekt von Preisgabe. So scharf man beides voneinander unterscheiden muss. Natürlich. Wer das nicht will, der behält alles selber, dann sitzt er aber da. Das kann es ja nicht sein, sondern ich habe es eben gerade weiterzugeben und habe mich selbst ja auch zu überliefern. Das gehört ja auch nochmal hinein. Es ist alles immer nochmal weiterzugeben, so wie die Kirche es weitergibt, was dort weiterzugeben ist. Und in der Form hat er dort also unspektakulär gearbeitet. Da ist nicht viel zu berichten in dem Sinn an Einzeldingen. Man hat dann kleine Erfolge. Ich denke, wie das gerade dieses Auf und Nieder ging, um eben dieses sogenannte Schema 13 zu Gaudium et Spes, wie das so ging. Mal ging es so, mal ging es so. Man hat sich bemüht, sich untereinander auszutauschen. Die Gruppen haben sich gebildet und all das. Aber das größte Teil war Kernerarbeit, die einfach dorthin gehört. Und ich meine, das sollte man genauso in dieser Form sehen, dass das dort in dieser Form das bestimmt hat. Und unter dieser Rücksicht hat er sich ja dann genauso jetzt eingesetzt für die Fortführung des Konzils. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Er hat auf der einen Seite zu dieser ganzen Euphorie gesagt, ja, man muss mal sehen. Manche haben das dann als Pessimismus ausgelegt. Die sagen, nein, das ist einfach nur Realismus. Zu sagen, man muss sehen, das ist jetzt mal gestehen, aber das jetzt in die kleine Münze des Alltags umzusetzen und zu verwandeln auf den einzelnen Stufen, auf denen das geschieht. Und dann gab es ja auch eben diese ganzen Punkte, wo es eben katastrophal daneben ging auch. Auch das kann man bei ihm lesen, dass er eben sagt, dass Döpfner zu ihm sagt, ja, wenn die Leute sich doch ein bisschen vernünftiger benommen hätten, was dort vorkam, Ich habe das selber erlebt. Ich war damals, ich hatte vor allen Dingen hier bei Reinhard Laut studiert, der mit zu den Konvertiten gehört hatte und der sich jetzt entheimatet vorkam. Er sagte, das ist ja nicht mehr die Kirche, zu der ich dort konvertiert bin. Und er hat mir dann, als ich dann Assistent bei Rana wurde, zu Weihnachten eine Karte geschrieben und hat mir geschrieben, wie kann ich eigentlich Sie unterscheiden von den Leuten, die einen Tabernakel zur Hundehütte entweihen und also die Kommunion, die Messe im Liegen feiern oder so Geschichten. Nicht? Offenbar sind so Sachen passiert, das haben die ja gesammelt. Ich kann mir das zwar schlecht vorstellen, was das heißen soll, also ein Tabernakel zur Hundehütte verwandeln, aber das meinte der wörtlich. Damals hatte ich dann noch gemeint, ich könnte ihn darauf hinweisen, dass er der Papst die Papiere auch unterschrieben hat. Damals wusste ich noch nicht, dass er zu den Sedisvakanzlern gehört, also zu den Leuten, die meinen, seit Johannes dem 23. haben wir gar keinen gültigen Papst mehr, sondern das sind alles Heretiker und die Kirche sitzt seither ohne Papst da. Also da gibt es eine Gruppe von Leuten, die das so sehen. Nee? Und da gehört er auch dazu, das war mir damals nicht bewusst. Deswegen dachte ich, ich kann mich darauf berufen. Er hat es ist ja nicht ihr Konzil gegen Papst, sondern der Papst hat ja mit unterschrieben, nee? Dass das für ihn kein Argument war, weil der Papst kein Papst ist. Nicht? Das muss man also schon mitsehen, wie tief da so die Gräben reichten, nicht? In solchen Punkten damals. Wir haben eine ganze Reihe von den Leuten von Lauter, mit der Fichte-Ausgabe, haben wir seither dann nicht mehr die Hand gegeben, wenn man sich traf. Laut schon. Aber andere seiner Mitarbeiter nicht mehr. Also das ist ja nicht mehr katholisch, das kann ja gar nicht gehen, das ist ja jetzt ganz was anderes und das ist ja völlig verloren. Das müsste man also einfach mitsehen, dass in dieser Situation jetzt da versucht wird zu vermitteln. Das heißt, ich habe meinen Studenten immer versucht zu erklären, beim Aristoteles ist ja der richtige Weg immer die Mitte zwischen zwei Extremen. Da ist also die Tollkühnheit und da die Feigheit und in der Mitte ist dann die Tapferkeit. Und jetzt habe ich gesagt, es gibt die Mitte gar nicht, es gibt immer die Mitten. Mein Beispiel war der Umgang mit Geld. Also da gibt es auf der Seite den Verschwender und hier gibt es den Geizigen als Extrem. Die Mitte, richtiger Geldumgang, gibt es aber nicht, sondern in der Mitte gibt es entweder den Großzügigen und den Sparsamen. Es ist jetzt kein Thema, dass der Verschwender sich für großzügig hält und der Geizige für sparsam, das versteht sich nicht, sondern das Problem, was ich hier ansprechen möchte, ist, dass der Sparsame den Großzügigen für verschwenderisch hält und der Großzügige den Sparsamen für geizig. Also es gibt einfach mehrere Mitten und bei dieser Lagerbildung bei uns gibt es die eben nicht, sondern ist der andere immer im Extrem, anstatt das mal zu sehen. Nicht? Rana ist nicht irgendwie da außen, sondern ist eine von diesen Mitten. Eine andere Mitte als der Balthasar. Okay, aber Mitte. Also das, ich meine, das hilft bei allen möglichen Fragen, das so zu sehen, nicht die Mitte, sondern die Mitten, mit dem Blick drauf, den anderen mittleren, halbwegs mittleren, also nicht schon für extrem zu erklären. Dass man das da aufnehme und das scheint mir bis heute wichtig zu sein, das zu sehen und aufzunehmen. Dass das hingehört. Und da hinein gehört dann auch die Frage, war jetzt dieses Konzil auch in Sicht von Rana jetzt eine Kontinuität oder ein Bruch? Der jetzige Papst betont ja sehr stark die Kontinuität. So stark hat das Rana nicht getan. Und hat schon gesagt, es gibt auf der einen Seite Kontinuitäten, auf der anderen Seite gibt es aber auch einen deutlichen Neuansatz. Und dieser Neuansatz ist vielleicht am deutlichsten dort da, weniger bei Themen, natürlich auch bei Themen wie Gaudium et Spes, wo es zum Teil ja auch nicht fertig verarbeitet worden ist. Zum Beispiel, wenn Sie den zweiten Teil nehmen von Gaudium et Spes, in der Frage der Ehezwecke, nicht? Wo deutlich gegen Versuche, die alte Hierarchie der Zwecke nacheinander aufzuheben. Aber wie die nun wirklich vermittelt sind und so, da ist dort nicht viel geschehen. Das müsste nachgearbeitet werden. Wie überhaupt gerade die Ehe ja endlich den Juristen aus der Hand zu nehmen ist und mal eine ordentliche Dogmatik dazu zu machen ist, nicht? Das wäre also noch ein Punkt für sich, aber das sage ich jetzt nicht als gequälter Ehemann, sondern einfach bloß so. Nicht? Also dass das so ein Punkt wäre, das da aufzunehmen. Aber das also die eine Frage, sondern deutlicher tatsächlich bei der Religionsfreiheit. Da hat man den Bruch also ziemlich sichtbar, dass ja bis dorthin gesagt wurde, Religionsfreiheit ist ein Irrsinn und wie die Ausdrücke alle da hießen im 19. Jahrhundert, nicht? Und das daneben, und jetzt wird gesagt, das geht. Und das ist ja auch einer der Punkte, der bei den Pius-Brüdern so zentral eine Rolle spielt. Deshalb hat hier nicht die Kirche sich völlig verraten und umgedreht. Und tatsächlich kann man darauf hinweisen, dass hier eine ziemliche Umlagerung geschehen ist. Böckenförder hat das wiederholt also auch angesprochen und gezeigt. Aber wenn man jetzt mal guckt, wie läuft das denn jetzt gedanklich? Und da ist es so, dass es, was zunächst mal im Ergebnis so aussieht, als wäre es ganz anders, schon mit hineinzunehmen ist. Früher hat man gesagt nämlich, die Wahrheit ist die Wahrheit und der Irrtum hat keine Rechte. Wenn ich das so formuliere, ist das korrekt. Die Frage ist, ob dieser Angang eben richtig ist. Hat denn die Wahrheit Rechte? Hat der Irrtum Rechte? Rechte haben Menschen, das sind Rechtssubjekte. Und wenn ich jetzt die Menschen nehme mit ihrem Recht, als Rechtssubjekte, dann kann ich sagen, sie haben ein Recht auf ihre Gewissensfreiheit und auch auf die Ausübung dessen. Und dann habe ich, muss ich nicht sagen, das, was vorher war, war falsch, sondern ich muss sagen, wir müssen es aus einer anderen Ecke angucken. Es ist also schon ein Neueinsatz, aber nicht so, als ob jetzt also vorher alles falsch war. Ich habe sowas öfter erlebt von Geistlichen, die dann kamen und sagten, ja, also ich werde ja wahrscheinlich noch nach dem alten Glauben in den Himmel kommen, aber wie das dann weitergeht, weiß ich nicht. Wo ich gesagt habe, machen Sie sich keinen Knopf da draus. Gerade so in der Priesterfortbildung. Ich denke da an einen älteren Gefängnisgeistlichen da im Frankfurter Raum, der mich da mal also extra aufgesucht hat, wo ich gesagt habe, nein, nein, so ist das nicht. Das wird zum Teil anders. Das formuliert und geguckt, aber es ist das alte Wahre. Das gehört schon hin. Also hier, wenn ich jetzt erkenne, es geht um das Recht des Menschen, nicht um das Recht der Wahrheit oder des Irrtums, sondern um Rechte von Menschen. Und muss man, Menschen haben das Recht, ihrem Gewissen zu folgen und haben auch das Recht, auch das nach außen zu zeigen. Dass ihrem Gewissen, also der Glaube ist ja nicht etwas, was bloß so innen im Herzen ist, sondern was gelebt werden will. Und zwar auf zwei Weisen gelebt. Das eine ist das Leben in der Ethik, dass man sich da in der Gesellschaft engagiert, politisch und was alles hineingehört. Und die andere Realisierung des Glaubens ist das, was wir Religion nennen. Den Vollzug von Kult. Das Beten, alles das, was gegeben ist, das muss man auch den Leuten sagen, die so von der dialektischen Theologie her kommen und sagen, Christentum ist gar keine Religion, sondern nur ein Glaube. Ich muss sagen, was soll ein Glaube, der keine Religion ist? Glaube, der gelebt wird, ist Religion. Nochmal, er ist beides. Er ist nicht bloß Religion, sondern er ist auch gelebtes Leben. Caritas, Diakonia und alles, was dort hineingehört. Aber er wird auch als Glaube gelebt. Und das ist Liturgie. Das wurde damals ja zum Teil auch übersehen. Ich weiß, ich konnte es hinterher nicht mehr lesen, wie oft immer der zerrissene Tempelvorhang vorkam. Es hieß, es gibt keine Trennung mehr von Sakral und Profan, haben die Leute immer gesagt. Als ob Jesus uns nicht das Beten beigebracht hätte. Und Beten ist nur wahrhaftig was Sakrales. Er hat das ja nicht gelassen. Er hat zwar nicht mit uns gebetet, das ist ein Punkt für sich, Vater unser, er sagt immer mein Vater und euer Vater, nicht? Aber wir haben es zu beten gekriegt jedenfalls. Und das gehört da auch mit hin. Also kann ich nicht einfach die Religion weglassen und sagen, Glaube und dann gleich das Tätigwerden, sondern Glaube zeigt sich auch in der Religion natürlich. Und dann gehört also auch die Freiheit der Sichtbarkeit der Religion dazu. Während vorher war ja so diese Vorstellung, wo die Katholiken in der Minderheit sind, wird Religion gefordert, Religionsfreiheit nach der Meinung der anderen. Wenn wir die Mehrheit sind, ist Schluss mit der Religionsfreiheit, weil nur die Wahrheit Rechte hat. Das kann ja den Leuten nicht gefallen, nicht wahr? Und es ist in sich, wie gesagt, auch innerhalb zwar konsistent von diesem Ausgangspunkt, aber der Ausgangspunkt ist in Frage zu stellen. Und das kann man ja machen. Und so kann man das an verschiedenen Punkten tun, aber ich gucke auf die Uhr und sehe, ich soll ja aufhören. Ich höre auch auf, damit wir uns da miteinander streiten können. Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Applaus